Wir sind im Johannesevangelium und am letzten Sonntag hat der Philemon eine sehr gute Predigt über den Petrus gehalten, der Jesus dreimal verleugnet hat, obwohl es ihm Jesus vorher gesagt hat. Und wenn ihr erinnern könnt, der Grund, warum das war, ist, weil er einfach die falsche Kraftquelle gehabt hat, den falschen Antrieb. Er hat auf seine Kraft gebaut, auf das, was er kann. Und er hat nicht auf Jesus vertraut, sondern auf sein Selbstbewusstsein, auf seine Fähigkeiten. Und der Philemon hat die gute Gelegenheit gehabt, natürlich in der Bibel viele Stellen zu finden, wo über Petrus die Rede ist und wie der lebt und wie er reagiert, in welcher Situation. Und deswegen haben wir können ein rundes Bild von dem Petrus zeichnen. Und wir haben heute im heutigen Text eine Person, von der hören wir fast nichts. Eigentlich nur den Abschnitt jetzt und Johannes 19 noch, was dann erst nach Weihnachten kommt und wahrscheinlich der Herbert macht, Herwig. Und den schauen wir uns heute an. Das ist der Pilatus. Und wir sehen eben fast gar nichts von ihm. Man hört vorher nichts von ihm, man hört nachher nichts mehr von ihm. Von Petrus da heißt er von der Berufung, von seiner Kindheit, über alles, was er mit Jesus erlebt hat, bis dann, wie er als Jünger praktisch war, die Briefe, die er geschrieben hat, das fällt uns alles von Pilatus. Und trotzdem können wir von ihm ganz was Interessantes sagen. Er war nämlich ganz ein moderner Mensch. Er war sozusagen sogar ein postmoderner Mensch. Er passt sehr gut in unsere heutige Zeit ein mit seiner Kernfrage. Und das schauen wir uns an. Wir lesen zuerst jetzt einmal den Text. Das ist Johannes 18. Ich lese ab Vers 28. Das Verhör vor Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passafeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Damit erfüllte sich Jesus' Voraussage über die Art, wie er sterben würde. Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? Entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortete Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete: Dann bist du also doch ein König. Du sagst es. Ich bin ein König, du hast recht, erklärte Jesus. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Ha, was ist Wahrheit? Fragte Paulus. Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest, um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Soweit der Text. Und jetzt müssen wir uns einmal in die Situation von dem Pilatus einversetzen, okay? Er ist jetzt der römische Statthalter in dieser primitiven, rückständigen Provinz. Wir wissen nicht, ob das für ihn eine Stufe in seiner Karriere war, ob er da eigentlich schon dann weitergekommen ist, dann weiter aufgestiegen ist, aber ein Statthalter für eine ganze Provinz, das war schon was. Er hat also die Macht Roms dort verkörpert und das im Namen Roms regiert, das Gebiet. Oder ob das für ihn eine Sackgasse war und er sich schon Sorgen macht, ob er da jetzt versauern muss, da in diesen primitiven Eck. Die Leute da für ihn reden eine unverständliche Sprache und sie sind fanatisch und extremistisch und regen sich über Sachen auf, die er nicht einmal verstehen kann. Und immer wieder gibt es blutige Aufstände in Milan. Die sind nicht zufrieden damit, dass die Römer dort herrschen und Kultur und Zivilisation hinbringen, sondern dauernd gibt es irgendein Theater und er ist dafür verantwortlich, dass das Ganze in Ruhe abläuft. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wird er dort in den frühen Morgenstunden aus dem Bett geholt. Ja? Im Morgengrauen aus dem Bett geholt. Und dann kommen dort zornige alte Männer mit langen Bärten und stehen voll Wut vor sein Haus. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Und das Beste ist, die wollen nicht einmal zu ihm reinkommen. In seinen Regierungssaal. Zu seinem Thron. Na, die können nicht reinkommen, weil sie sich dadurch verunreinigen würden, dass sie in sein Haus reingehen, die Bauern da. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem da geht, wenn in der Früh aus dem Bett geholt werden, dann sagst du, ja, aber du musst rausgehen, weil eine wollen sie nicht, weil morgen ist Feiertag. Und wenn sie heute zu dir reingehen, dann sind sie unrein. Weißt du, kommt er dort raus. Und dann haben sie dort so einen verrückten Rabbi gefesselt vor sich stehen. Wir haben gelesen, dass er mindestens einmal schon geschlagen worden ist vorher, also der hat schon entsprechend ein blaues Auge mindestens gehabt. Und dann fragt er sie, was hat denn der getan? Und das kriegt er für eine botzige Antwort. Aber wenn er kein Verbrecher war, hätte man ihn nicht hergezahlt für die. Also, das ist kein guter Morgen, gell? Und dann sagt er seinen, was geht's denn mir an? Dann macht's halt mit ihm, was ihr wollt. Sie verstehen nicht, worum es da geht. Dann sagen sie, na, wir dürfen keinen zu Tode bringen. Und deswegen stehen wir jetzt da. Hm? Aha, jetzt wird's auf einmal interessant. Weil nur Rom hat sich das Recht ausgenommen, jemanden zum Tode zu verurteilen. Jetzt ist es auf einmal doch seine Sache. Und er verhört diesen Jesus und dort stellt er diese Frage dann, wie Jesus sagt, er ist gekommen, um die Wahrheit in die Welt zu bringen. Er sagt, bitteschön, was ist Wahrheit? Und das ist ein Zitat, was die Zeiten überstanden hat. Und das ist eine sehr moderne Haltung eigentlich. Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit? Da ist der Pilatus, jetzt ist schon fast wieder Paulus, da ist der Pilatus seiner Zeit ja weit voraus, aber das ist heute eigentlich die Sicht, das ist ein Kennzeichen der Postmoderne, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Nichts ist absolut wahr oder richtig oder falsch. Alles ist relativ und hängt von den Umständen und von der Kultur ab. Wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt worden bist, das bestimmt, was für die Wahrheit ist oder nicht. Wenn du jetzt dann da in irgendeinem Stamm in Papua-Neuguinea aufwachst und vom Papa und vom Opa und von allen anderen lernst, dann ist für die das ehrenhaft für einen Krieger, wenn er seinen Feind besiegt, dass er den aufschneidet und ein Stück von seinem Herz isst. Kannibalismus gibt's dort. Und für die, die dort aufgewachsen sind, ist das okay. Die haben das so gelernt. Die fühlen das auch nicht als falsch. Und wenn du jetzt herkommst, sagst, das ist aber falsch, dann stößt du die mit deiner Wahrheit über die andere und sagst, das ist absolut falsch und das ist absolut richtig. Das meine ich mit Relativität. Die Schlagwörter dazu sind Individualismus und Relativismus und die Toleranz und das alles. Und da meine ich, dass dieser Pilatus eigentlich ein sehr postmoderner Mensch ist. Wie kommt er zu dieser Haltung, dass er das in Frage stellt, dass es absolute Wahrheit gibt? Das war ja seiner Zeit nicht gemäß. Vielleicht durch diesen Culture Clash, den er da erlebt hat, eben er kommt aus der römischen Kultur und ist jetzt in dieser jüdischen Kultur, wo ganz andere Sachen wichtig sind und es um ganz andere Dinge geht. Vielleicht hat ihn das da zum Nachdenken gebracht. Und da stellt sich dieser Gefangene vor ihn hin, gefesselt, geschlagen, in aller Frühe und sag, ich bin ein König und ich bringe die Wahrheit in die Welt. Ich meine, ja, Das ist schon zum Wundern, gell? Für jemanden wie den Pilatus. Und auch wir ecken überall an, wenn wir von der Wahrheit reden. Habt ihr das noch nie gehört? Dass jemand sagt, wie kannst du das behaupten? Wie arrogant ist denn das, dass du sagst, du hast die Wahrheit? Wie arrogant ist denn das, dass du sagst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott? Niemand kommt zu Gott außer durch Jesus. Wie arrogant ist denn das? Was würdest du vertreten, wenn du als Chinese aufgewachsen warst, in der Kulturrevolution, überhaupt nichts von Religion gehört hast, nur, dass das schlecht ist. Wenn du als Hindu aufwachst, in den ganzen Götterhimmel, nur schon neben der Mama schon als kleines Kind dort die Räucherstäbchen anziehen ist. Was würdest du dann für eine Wahrheit vertreten, wenn du als Moslem oder als Jude aufwachst? Habt ihr euch das nie überlegt? Was dann für euch? Mich hat das sehr oft beschäftigt. Wie kann ich sicher sein, dass das die Wahrheit ist, wenn ich mir ganz gut vorstellen kann, dass wenn ich in einer anderen Situation aufgewachsen war, dass ich ganz ein anderer Mensch war und da ganz andere Sachen für Wahrheit halten würde. Ich möchte jetzt ganz ein provokatives Beispiel bringen. Weil, und das ist mein Punkt jetzt, die absolute Wahrheit, die gibt es nur aus einer absoluten Quelle. Ja? Wir brauchen, um zu sagen, dass etwas wirklich wahr ist, muss es von Gott kommen. Und das ist Gottes Wort, diese absolute Quelle. Aber absolut ist das, was Gottes Wort meint und nicht unbedingt das, was wir davon verstehen. Jede Sekte hat sich noch auf die Bibel berufen teilweise. Jede verrückte Idee in der Welt, die irgendwer vertritt, kannst fast sagen, hat da aus einem oder den anderen Bibelvers gezogen. Dass man etwas so versteht, ist noch nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist das, was Gott gemeint hat. Und das ist ein Problem, dass wir das oft nicht richtig und gut auserfinden können. Und das sollte uns ein bisschen dort und da ein bisschen demütig machen. Ich bringe euch jetzt ein provokantes Beispiel. Für uns ist alle klar, dass Sklaverei nicht Gottes Wille ist. Ja? Der Mensch ist von Gott in Würde zu seinem Ehebild geschaffen. Jeder Mensch, das ist für uns selbstverständlich. Und dass ein Mensch einen anderen besitzt und kaufen kann und verkaufen kann, das lehnen wir ab. Das kann nicht Gottes Wille sein. Damit sind wir nicht einverstanden. Das widerspricht den Menschenrechten. Und ich weiß nicht, was alles. Wir kämpfen dagegen, gegen Sklaverei. Es gibt ja heute noch viel Sklaverei, eine moderne Sklaverei. Es gibt nicht nur im Bereich der Prostitution bei uns, es gibt auf der ganzen Welt hunderttausende Menschen oder Millionen vielleicht, die als Sklaven leben, die nicht frei sind, die Besitz sind. Das ist so. Und wir wissen als Christen, dass das falsch ist. Wir sind uns da ganz sicher. Und trotzdem waren jahrhundertelang haben Christen Sklaven besessen. Denkt so an die Südstaaten, die ganzen Plantagen dort, das waren alles Christen. Die dort, auch bei uns im Mittelalter, das war komplett normal. Die sind so aufgewachsen. Für die war das Teil von ihrer Kultur, das war schon immer so. Und die haben in die Bibel geschaut. Und dort haben sie gesehen, dass Gott Israel sogar Gebote dafür gegeben hat, wie sie mit Sklaven umgehen sollen. Dort sehen, dass der Paulus schreibt, wie soll der Herr sich verhalten, wie soll der Sklave sich verhalten. Keiner von denen schreibt, schafft es ob die Sklaverei. Ja? Viele, und das ist ganz eine billige Abkürzung, wie wir heute sagen, die waren alle keine Christen. Weil wenn sie Christen gewesen waren, hätten sie keine Sklaven gehabt. Nein, die haben in die Bibel geschaut und haben gesehen, wie sie ihre Sklaven gut behandeln sollen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sklaverei falsch ist. Und dass Gott das nicht will, dass ein Mensch versklavt ist. Aber über Jahrhunderte haben Menschen, die ernsthafte Christen waren, das anders gesehen und gelesen. Und deswegen sage ich, die absolute Wahrheit ist im Wort Gottes, aber es ist nicht immer das, was wir aus dem Wort Gottes verstehen. Und wir brauchen uns da nicht die Nasen hochnehmen und sagen, wir haben es jetzt alles richtig. Ja, das meine ich einfach. Es ist provokativ. Denkst drüber noch. Also, es gibt die absolute Wahrheit, aber nur aus absoluter Quelle. Das Wort für Wahrheit heißt Aletheia. Und wenn jemand gern am Wort studieren möchte, kann ich euch nachher einen Link sagen. Es gibt, du brauchst nur Englisch kennen, nicht Griechisch, dann gibt es eine Online-Interlinear-Übersetzung, wo du nachschauen kannst, welches Wort ist da, hat der Pilatus da verwendet für Wahrheit und wo kommt dieses Wort noch überall vor in der Bibel. Und dann kannst du nachschauen, genau was damit gemeint ist, wenn du die anderen Verwendungen siehst. Und da möchte ich euch zum Beispiel als erstes etwas vorlesen, was wir gerade vor kurzem gehabt haben, im Johannes 17, im Kapitel vor uns, dort steht das auch, wo Jesus für die Jünger betet, 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ja? Das, was ich euch gesagt habe, es ist Gottes absolute Wahrheit in der Bibel, sie bezeugt das selber. In Johannes 1, Vers 14 ist die Rede von Jesus, der auf die Welt kommt. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Auch da ist dieses Wort von der Wahrheit. Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde und ist voll Gnade und Wahrheit. Und Johannes 14, Vers 6, ihr könnt euch sicher erinnern dran, ein sehr bekannter Vers. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, wenn es um absolute Wahrheit geht, ist Jesus einzigartig qualifiziert. Ja? Er redet nicht nur die Wahrheit, sondern er ist diese Wahrheit. Die absolute Wahrheit, die wir Menschen selber nicht haben, die verkörpert er, weil er eben von Gott kommt, vom Allwissenden. Er ist einzigartig qualifiziert, die Wahrheit zu reden, weil er die Wahrheit selber ist. Und deswegen möchte ich mit euch nicht alles in der Bibel durchmachen, was Wahrheit ist, weil das ist eigentlich alles. Ja, müsste ich jetzt über die ganze Bibel predigen, das möchte ich nicht. Aber ich möchte heute drei, aus dieser Situation, so wie Jesus dort steht, möchte ich drei Punkte ausnehmen, die wirklich wahr sind. Auch wenn sie überhaupt nicht wahr ausschauen. Und der erste Punkt ist, die Wahrheit ist, dass Jesus König ist. Die Wahrheit ist, dass Jesus König ist. Wir singen das Hurra für Jesus. Jesus ist König, Jesus ist Gott. Die Kinder singen das. Und die wiederholen das so oft, wie beschwörend kommt mir das manchmal vor, weil es schaut doch nicht so aus, oder? Sagen wir uns ehrlich. Vor Pilatus, er sitzt oben auf diesem Richterstuhl. Vor ihm steht der Gefangene. Gefesselt, geschlagen. Und der sagt, er ist ein König. Schaut das heute in der Welt so aus, dass das so offensichtlich wäre, dass Jesus König ist? Ist Jesus in unserem Leben König? Wie war unser Leben, wenn Jesus wirklich König war in unserem Leben? Und doch, es ist die Wahrheit, dass Jesus König ist. Er selber sagt das. Ich lese es da noch einmal vor. Verse 33 bis 37. Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben es andere dir von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude, entgegnete Pilatus, dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortet Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Du sagst es. Ich bin ein König, du hast recht, erklärte Jesus. In Matthäus Evangelium wird bei der Verhaftung von Jesus ganz was Interessantes gesagt. Ich habe euch den Vers aufgeschrieben, Matthäus 26, Vers 35, 53. Gut, dass ihr besser lesen könnt wie. Wie der Simon ihn verteidigt mit dem Schwert gegen die Gefangennahme, sagt er zu ihm, wisst ihr denn nicht, dass ich meinem Vater um 12 Legionen Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen. Und der würde sie sofort schicken. die Schar, die ihn holen kommt, diese Kohorte, gell, haben wir vom Herwig gelernt, die hat 600 Mann. Eine Legion hat 10 Kohorten. Und Jesus sagt, 12 Legionen Engel könnte Gott mir schicken jetzt. Das heißt, das sind 50.000. Ja? Die 600 haben uns beeindruckt letzte Woche. Aber stellt euch vor, Jesus sagt, 50.000 Engel würden mich so verteidigen. Und wir wissen, was auch Engel allein ausrichten kann. Gell? Also die sind nicht so 1:1 zum Vergleichen. Gell? Der Hohe Rat ist mit einer Kohorte gekommen und Jesus sagt, 12 Legionen Engel hätten mich verteidigen können, wenn ich es wollte. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um zu dienen und nicht um zu herrschen. Jesus hat sich, wie er da war, nie auf einen Thron gesetzt. Sie wollten das. Sie wollten ihn zum König machen. Aber er hat sich nie auf einen Thron gesetzt. Er ist nur einmal geritten, aber nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Eseljungen, um eine Prophezeiung zu erfüllen. Das ist allein dieser Unterschied. Ihr kennt diese Reiterstandbilder mit den Königen, gell? Und Jesus sagt, er kommt auf einen Esel, wo die Haxen am Boden strafen noch. Ja, ist es so. Er hat keinen Krieg angefangen. Er hat auch nicht zu irgendwelchen Revolutionen oder Umstürzen aufgerufen. Nix. Aber jetzt im Himmel sitzt er zu Rechten Gottes. Wir wissen das, der Stephanus hat das gesehen. Und er hat die ganze Welt in seiner Hand, singen wir. Die Jünger haben auch erwartet, dass er sein Reich jetzt das sichtbar aufrichtet. Die haben ihn einmal gefragt, wann wirst du dein Reich aufrichten? Und was sie gemeint haben ist, wann werden endlich die Römer rausgehauen? Und Jesus hat gesagt, es ist euch nicht gegeben, das zu wissen, weil das wird erst passieren, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Aber jetzt ist er Reich nicht auf dieser Welt. Aber wir wünschen uns dieses Reich Gottes auf der Welt, dass es wirklich Gerechtigkeit gibt, dass es Ordnung gibt, dass es nach Gottes Geboten und Vorstellungen abläuft. Das ist ja unser Wunsch. Wenn jetzt bei der nächsten Wahl Jesus auf dem Stimmzettel stehen würde, ich meine, den könnte man ohne Bedenken wählen, oder? Da braucht man keine Angst haben, dass da irgendwo ein Video auftaucht oder sonst irgendwas. Oft schon wollten Menschen Gottes Herrschaft auf der Erde aufrichten. Ja? Ein Gottesstaat, es sind in der Geschichte viele Gottesstaaten gegründet worden, im Namen Gottes zu herrschen. Viele Könige haben das auch für sich in Anspruch genommen, dass sie Könige sind von Gottes Gnaden und dass sie mit Gottes Macht herrschen. Und das ist eigentlich, je direkter sie gesagt haben, wir sind Gottes, das ist Gottes Staat, desto schlimmer ist es oft ausgegangen. Weil die weltliche politische Macht oder auch nur Einfluss dazu haben, auch für geistliche Leiter etwas ist, was sie korrumpiert. Wir sind einfach als Menschen da unfällig. Und niemand kann Ungläubigen oder auch Gläubige dazu zwingen, gut und gottesfürchtig zu sein. Ich glaube, es ist uns nicht verheißen, im Namen Gottes zu herrschen da, jetzt, bevor Jesus wiederkommt. Und Jesus hat das auch nie gefordert. Ja? Er hat nie gesagt, strebt Macht an, herrscht über die Leute, schaut, dass es in Ordnung kommt alles. Richtet mein Reich auf, hat er schon gesagt, aber er hat damit nie politische Macht gemacht, nach meiner Überzeugung. Sein Reich wächst in unseren Herzen und in unserem Leben. Wenn wir politischen Einfluss haben als Christen im Rahmen von unserem Beruf, dann soll man dort vorbildlich leben und wirklich auch Gottes Gebote nach vorn bringen. Aber dass wir im Namen Gottes an Macht anstreben, ich halte das für falsch. Ich lese es jetzt auch nicht so aus der Bibel, so oder anders, gell? Aber wenn ich darüber nachdenke, denke ich nicht, dass das richtig ist. Dass wir im Namen Gottes Macht anstreben, dass wir zum Beispiel eine christliche Partei gründen und jetzt ins Parlament wollen und das dort bestimmen wollen. Jesus wird wiederkommen und sein Reich sichtbar aufrichten. Und dann wird es das alles geben. Dann wird er auf einem Pferd kommen oder in Macht und Herrlichkeit. Dann wird er auf einem Thron sitzen. Dann wird es Kriegsmacht geben. Komplettes Programm. Dann wird er als Herrscher kommen. Aber jetzt steht Jesus vor Pilatus. als Gefangener und sagt, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist die Wahrheit. Glaubst du diese Wahrheit, dass Jesus wirklich König ist? Er ist die Wahrheit und er sagt da etwas, was absolut wahr ist, auch wenn es nicht so ausschaut. Glauben wir diese Wahrheit, dass Jesus König ist? Mein erster Punkt. Die nächsten zwei sind nicht so lang. Die zweite Wahrheit ist, dass Jesus unschuldig ist. Jesus ist da wirklich unschuldig. Wir lesen ab Vers 38. Was ist Wahrheit? Fragte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Wir sehen dann später im Kapitel 19, dass er noch mehrmals versucht, zum Volk zu sagen, hurt her, der ist unschuldig. Der hat nichts getan. Warum soll ich den verurteilen? Und im Lukas steht, sie schrien über die Maßen, kreuzige ihn. Also es war dort für alle Beteiligten klar, dass Jesus unschuldig ist. Der Matthäus hat da scheinbar noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gehabt. Ich habe euch das aufgeschrieben. Matthäus 27, ganz ein interessanter Vers, Vers 19. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, bitte in aller Früh, gell, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. Jetzt überlegt sich einmal, wie sehr muss Delos beunruhigt haben, dass sie ihren Mann das während seiner Dienstgeschäfte ausrichten lässt. Jetzt überlegt einmal, ihr Frauen, was würdet ihr einem Mann, während er in einer öffentlichen Veranstaltung sitzt, die er leitet, was war so dringend, dass ihr ihm das dringend ausrichten müsstet? Ja? Also die hat das nicht gewusst, die hat gar nichts von Jesus gewusst. Sie hat da den Namen da nicht gesagt. Sie hat gesagt, habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten, schreibt die Überfüller. Ja? Also die, Gott hat ihr das ins Herz gegeben, als ein Zeichen für den Pilatus. Und der Pilatus, der hat sicher gewusst, wie das einzuschätzen ist, was sie sagt. Ja? Also der weiß, das war nicht Larifari, wenn sie ihm das so ausrichten lässt. Und der Pilatus erkennt diese Wahrheit und er handelt dann trotzdem dagegen. Wir lesen da im Matthäus 27, ab Vers 23 noch, was er dann macht, um den Juden zu sagen, er möchte an dem nicht verantwortlich sein. Warum wollte Pilatus wissen? Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Und die Menge schrie zurück, wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod, wir und unsere Kinder. Die Elberfelder schreibt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Also wir sehen, dass allen Beteiligten da klar war, dass Jesus unschuldig war. Warum ist das so wichtig? Es gibt viele Gründe dafür. Ein Grund ist natürlich, dass Jesus ohne Sünde gelebt hat, deswegen muss er unschuldig sein, per Definition. Aber, denkt einmal noch, wenn Jesus schuldig wäre, dann war er ja für seine eigene Schuld gestorben. Wenn Jesus schuldig wäre, müsste er für seine eigene Schuld bestraft werden. Er könnte nicht unsere Schuld tragen. Deswegen ist es so eine wichtige Wahrheit, dass Jesus unschuldig war. Nur weil er unschuldig war, hat er unsere Schuld tragen können, sonst hätte er seine eigene getragen. Und was haben sie ihm alles vorgeworfen? Dass er Rebell ist, dass er lügt, dass er die Leute anstiftet, keine Steuer zu zahlen, dass er sie aufwiegelt. Und es stimmt alles nicht. Er ist wirklich unschuldig. Und das ist so wichtig, weil nur dann kann er unsere Schuld tragen, wenn er selber keine hat. Glaubst du diese Wahrheit? Glaubst du diese Wahrheit, dass Jesus wirklich unschuldig ist? Ist das eine absolute Wahrheit oder ist das relativ? Und die dritte Wahrheit, und damit komme ich zum letzten Punkt heute, ist, die dritte Wahrheit ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und das ist ja deutlich schwerer zum Schlucken. Unschuldig kann ja ein Mensch auch sein. Aber Gottes Sohn war nur Jesus. Sie haben viele falsche Zeugen aufgestellt und ihn verleumdet, aber es ist auch eine Wahrheit Jesus vorgeworfen worden, und genau diese Wahrheit, Gottes Sohn zu sein. Ihr seht es dann in Johannes 19 im Folgekapitel, wo der Pilatus noch einmal sagt, ich kann keine Schuld an ihm finden. In Vers 7 sagen die Juden dann, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat. In Matthäus wird uns da ein Einblick auch in die Verhandlung vorher vom Hohen Rat gegeben. Matthäus 26 ab Vers 63. Da sagte der hohe Priester zu ihm, im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus erwiderte, es ist, wie du sagst. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten Gottes sehen auf dem Platz der Macht, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Da zerriss der hohe Priester zum Zeichen seines Abscheus sein Gewand und rief aus, Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr alle habt seine Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Schuldig, riefen sie. Er muss sterben. Jesus ist vieles zu Unrecht vorgeworfen worden, aber der Vorwurf ist eigentlich zu Recht, dass er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Was hätte er jetzt noch sagen sollen? Es ist die reine Wahrheit. Allein dadurch, dass die Leute sie nicht hören wollten, dass sie sich über das geärgert haben, ist es ja trotzdem wahr. Wenn er jetzt nachgesagt hätte, na, so schlimm ist es nicht, wie ihr meint, dann wäre das eine Lüge gewesen. Seine erste Sünde eigentlich. Also er kann nur das bestätigen, weil es die Wahrheit ist. Und an dieser Wahrheit scheiden sich heute noch die Geister. Dass Jesus der Retter ist, Gottes Sohn. Und dass ihn der hohe Priester das so fragt, wo das doch in seinen Schriften verheißen ist, wo sie doch warten auf diesen Retter und Erlöser. Und er ihn dann fragt, bist du das? Und wenn die Antwort ja ist, er sagt, das ist Gotteslästerung. Das sagt doch, dass für sie ganz klar war, der ist es nicht, der kann es nicht sein. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber das ist auch heute so, rund um euch. Viele sind damit einverstanden, dass Jesus ein Lehrer ist, dass er ein weiser Mensch ist, dass er ein Vorbild ist. Dass Jesus ein Prophet ist, das wird jeder Moslem bestätigen zum Beispiel. Das steht im Koran. Das glauben sie. Aber Gottes Sohn, das ist extrem. Und das ist deswegen so extrem und fanatisch, weil dann ja seine Worte ja Gottes Worte sind. Und weil das, was er gesagt hat, ja dann die Wahrheit ist, weil er selber Gottes Wort ist. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Jesus Gottes Sohn ist? Auch da gibt es viele Gründe. Einer ist natürlich, dass er selber behauptet, wenn es nicht so wäre, dann hätte er ja gelogen. Das meine ich ja alles damit. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Grund im Zusammenhang mit unserer Erlösung. Wenn er ein unschuldiger Mensch wäre, dann hätte er nur für einen anderen Menschen sterben können. Einer für einen. Das ist irgendwie logisch. Dadurch, dass er aber Gottes Sohn war, war sein Opfer so viel mehr wert, dass er für uns alle die Schuld tragen kann. Gottes Sohn war das vollkommene, perfekte Opfer, das Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt trägt, so wie man einer katholischen Messe hört. Er ist das Lamm Gottes. Wenn er nur ein Mensch gewesen war, dann war er nur für einen anderen maximal hätte er zahlen können. Und sogar ein komplett Unbeteiligter hat diese Wahrheit erkannt, ohne jede Predigt. Ich habe euch den Vers aufgeschrieben, Matthäus 27, Vers 54. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen, als Jesus dann gestorben ist. Und sie sagten, es ist wahr, das war wirklich der Sohn Gottes. Und das Wort dort wahr ist das gleiche Wort wie die Wahrheit, von der wir jetzt immer reden. Das heißt, das ist ein Mensch, der hat nur Jesus sein Sterben beobachtet und hat dort diese Wahrheit erkannt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn, Alephos. Glaubst du diese Wahrheit, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es ist eine absolute Wahrheit, die Jesus selber bezeigt hat. Und ich bitte, lass dir das nicht wegreden und relativieren. Es wird Leute geben, die werden zu dir sagen, ja, das ist ja gut und richtig für dich, aber was ist mit dem, der von Jesus nie was gehört hat? Für mich ist das nicht so, ich bin nicht so religiös. Es wird die ganze Welt dir versuchen, diese Wahrheit zu relativieren und klein zu reden, dass es eh nur für die ist, dass es sie ja nicht betrifft. Glaubst du diese Wahrheit, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Wir glauben, dass das absolut wahr ist. Nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil es Gott selbst uns geoffenbart hat. Absolute Wahrheit nur aus absoluter Quelle. Und sind wir nicht hochmütig, nur weil wir diese absolute Quelle kennen, dass alles, was wir verstehen und dort denken, zu lesen, aus dem für uns dann auch wirklich absolut wahr ist. Das, was Gott gemeint hat, ist absolut wahr. Und das ist unser Streben. Der Heilige Geist zum Beispiel ist der Geist der Wahrheit. Ja. Wir brauchen Gottes Offenbarung, damit wir das richtig verstehen und erkennen. Danke, Herr, dass du uns, die wir alle irgendwie im Trüben schwimmen, wirklich deine Wahrheiten offenbart hast. Und lass uns festhalten an dem, was wirklich wahr ist. Auch wenn es gar nicht so ausschaut, dass Jesus, der gebunden und geschlagen ist, König ist. Dass Jesus, der vom ganzen Volk angeklagt wird, unschuldig ist. Und dass der armselige Mensch, der dort grausam hingerichtet wird, dass der Gottes Sohn ist. Wir danken dir für diese Wahrheiten und dass wir sie glauben dürfen. Hilf uns, dass wir sie uns nicht kleinreden und relativieren lassen. Von unserer Umwelt, von unserem Zweifel, vom Satan. Alle wollen, dass wir nicht an der Wahrheit festhalten, Herr. Wir danken dir, dass du sie uns offenbart hast und wir danken dir, dass wir sie haben annehmen dürfen. Hilf, dass wir unser Leben wirklich darauf bauen, dass du König bist und dass du Sohn Gottes bist. Amen.